Umweltpolitik aufs Ohr. Aus der Arbeit des BNU.
Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast aus der Arbeit des Bundesumweltministeriums. Mein Name ist Jochen Flassbart, ich bin Staatssekretär im BMU und wir wollen mit diesem Podcast einen Einblick in die Arbeit des Bundesumweltministeriums gewähren. Das machen wir, indem ich mit Gesprächspartnern, die die Arbeit des Bundesumweltministeriums begleiten, aus verschiedenen Bereichen heraus, mit verschiedenen Blickwinkeln, dass ich mit diesen Gesprächspartnern einen solchen Podcast, ein solches Gespräch führe. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute Professor Michael Sukow als meinen ersten Gesprächspartner haben. Professor Sukow ist Biologe. Und er hat in einer ganz bedeutenden Phase der deutschen Politik die Umweltpolitik gestaltet. Und zwar war das zu Beginn der Vereinigungsphase, direkt nach dem Fall der Mauer. In dieser Zeit haben wir uns kennengelernt. Professor Sukow war damals stellvertretender Umweltminister, der noch DDR. Und lieber Michael, ich bin in den ersten Januartagen nach Berlin gekommen zum Schiffbauer Damm. Da war das Umweltministerium der DDR. Diejenigen, die nicht aus Berlin kommen, das nicht wissen, wo das ist. Das ist direkt am Bahnhof Friedrichstraße. Das war ja damals der Grenzbahnhof zwischen Ost-Berlin und West-Berlin. Und da haben wir uns kennengelernt. Ich lernte einen kraftstrotzenden Menschen mit seinem Team kennen. Und ich frage mich, lieber Michael, war dir damals eigentlich, was waren das für Gefühle? Was habt ihr überlegt? Hattet ihr direkt nach dem Fall der Mauer im November gedacht, das ist jetzt eine Zeit, die wir nutzen müssen für den Naturschutz?
Na, ich denke, es war schon etwas vorher der Beginn. Wir hatten im Kulturbund gewisse Freiräume, die nicht eben da im System eingebaut waren, wurden zwar kontrolliert. Und da haben wir eben nachgedacht, was im Naturschutz sein müsste. Und das war schon 3-4 Jahre vor Mauerfall, wo wir dann in einer Jugendherberge, Hannes Knapp, Leberich Jeschke, meine Freunde, über nachdachten, was muss verändert werden. Und da hatten wir schon die erste Konzeption. Wir brauchen Nationalparke und wir brauchen Biosphere Reserve, also Biosphärenreservate, um zukünftig auch Kulturlandschaften in die Zukunft zu führen. Und das war dann auf einmal ja überraschend, dass ich dann in die Regierung kam. Januar bin ich da eingetreten, hatte mir noch Bedenkzeit erbeten und meine Freunde Kretschmanns und so weiter gefragt. Auch meine Frau war einverstanden. Und dann auf einmal war ich Stellvertreter des DDR-Umweltministers und erlebte in einem Vierteljahr 3 Minister, aber war unbehelligt und konnte mit meinen Leuten das machen, was uns wichtig war.
Und dabei war es ja so, damals konnte man ja noch gar nicht genau wissen, wie schnell die Vereinigung eigentlich gehen würde. Ich kann mich erinnern, wir waren ja auch zusammen beim gesamtdeutschen grünen runden Tisch mit Matthias Platzeck, der dann später Ministerpräsident in Brandenburg wurde. Aber ich weiß, dass wir noch im Frühjahr gedacht haben, dass die Vereinigung mehrere Jahre dauern würde. Und dann war es ja nur eine Zeit von 9 Monaten. Ihr habt aber von Anfang an schon gedacht, dass man schnell sein muss, dass das keine lange Phase ist, in der man diese Schutzgebiete ausweisen kann? Oder wie war das?
Anfangs glaubten wir auch an diese 3 Jahre. Dann zeigte sich, das Volk der DDR wollte schnell die Wiedervereinigung und dann überstürztes Handeln. Aber was uns von Anfang an, also schon im November, wir wollten ja anfangs noch eine DDR weiterführen, aber als ökologische Republik. Und so steht es auch in meinen ersten Auftritten, Ziel eine ökologische Republik. Und so war dann eben, als ich beim Minister Reichelt, der dann schnell schon wieder zu Ende war, Ende Januar gab es ihn schon nicht mehr, eben die große Freiheit, dass er sagt, ich habe an die DDR geglaubt. Ich wollte manches im Umweltbereich erreichen. Der Naturschutz war bei der Landwirtschaft und ich wurde praktisch gezwungen, Unwahrheiten zu berichten. Sie müssen es besser machen, Sie haben alle Freiheiten. Ich rede nicht rein, die zweite Etage ist leergeräumt. Dort war die Staatssicherheit bisher aufgehoben, da werden noch Anrufe kommen, aber ich gebe Ihnen eine Sekretärin und einen Kraftfahrer und die Leute, die Sie brauchen, suchen Sie sich selbst zusammen. Also kein Personalrat, keine übernommenen, also Dinge, die man sich heute nicht vorstellen kann.
Ja, das kann man sich tatsächlich nicht vorstellen. Das war ja im Grunde auch eine ziemlich freie Zeit, in der ihr agiert habt, weil die alten staatlichen Strukturen eigentlich erodierten und das Neue noch nicht wirklich da war. Ich interessiere mich noch für Folgendes. Wir wollen ja nachher auch nicht nur in die Vergangenheit gucken, sondern auch gemeinsam noch mal ein bisschen nach vorne gucken. Ich weiß, wie sehr dir das am Herzen liegt, aber ich weiß auch, es war eigentlich immer für dich wichtig, dass wir auf die gesamte Landnutzung gucken, dass die Landnutzung ökologisiert wird. Und trotzdem habt ihr euch entschieden, diese Zeit, dieser Vereinigungszeit zu nutzen, nicht sozusagen für 100% der Fläche, sondern für die Sicherung der Nationalparke, Biosphärenreservate und ja auch der ganz herausragenden Naturparke. War das eine bewusste Entscheidung? Wir haben nur wenig Zeit, erstmal das Edle retten und dann die gesamte Fläche.
Ja, also die Bürgerbewegungen, zu denen wir ja gehörten, die uns getragen haben, forderten eben die ja nicht mehr benötigten Staatssachgebiete in Nationalparke zu führen. Das war Volkeswillen, diese verhassten Staatssachgebiete, dann aber auch die sich anbahnenden Grenzsicherungsräume in großer Breite eben ja für den Schutz zu nutzen und dann schon ein erster Ansatz jeweils Westdeutschland, Ostdeutschland, einen Truppenübungsplatz der Volksarmee in diesem Falle für ja den Naturschutz zu widmen. Das war damals möglich und was vielleicht noch entscheidender war, war die Forderung ein Naturschutzministerium. Und Reichelt sagte, das können wir uns, das geht nicht in dem Zustand, aber einen Stellvertreterbereich bei mir für diese Bereiche, die es praktisch nicht gab. Und da sagte ich aber nein, Naturschutz ist zu eng. Ich möchte Ressourcenschutz und Landnutzungsplanung dafür mit verantwortlich sein. Und es war damals alles möglich. Und so war ich damit für den gesamten Bereich Umgang mit unserer Landschaft zuständig. Und das war eben so der Ansatz, eine ökologisch orientierte Republik in das vereinte Deutschland, an das wir damals schon glaubten, zu führen.
Und wie kam das? Es war ja kurze Zeit, wenn ich mir überlege, die Nationalparke, die wir danach in Deutschland geschaffen haben, das hat ja zum Teil viele, viele Jahre gedauert. Also die Abgrenzung, die Daten, auch die Gespräche vor Ort, ihr hattet schon eine Vorstellung, was die Kernpunkte sein müssten.
Ja, es war also die ich einstellte, kamen aus waren Oppositionelle. Hannes Knapp war eben ein Asozialer, weil er eben dann nicht mehr bereit war, als Gärtner zu dienen, obgleich eigentlich promovierter Geobotaniker war. So, und diese Leute waren so tief drinstehend, es gab keine Grundsatzdiskussion. Ich sagte so, am Spries, du übernimmst die Ausgrenzung Biosphärenreservat Schorfheide-Korin. Da sind die Staatsjagdgebiete von Mielke und Honecker drin. So, und ich brauche es in 14 Tagen und die obere Grenze etwa 100.000 Hektar. So, Ernstling kam nach 14 Tagen und hatte dann aber 130.000 Hektar. Und auch das ging durch. Und es war eben wahnsinnig jetzt möglich. Und diese tief motivierten, kenntnisreichen Leute und dann aber schon sehr schnell Verbindung zu den NGOs im Westen, der WWF kam von Trollenfels, dann Begegnungen mit von Weinziel, dann Begegnungen mit eben der NABU-Spitze und der NAJU, ich glaube, die du damals führtest, und dann auf einmal in Windeseile Freundschaften und ein Zusammengehen. Und dann, ich glaube, das ganz Entscheidende war Klaus Töpfer, der irgendwie, wir wurden ganz schnell Freunde, schon bei der ersten Begegnung, ich glaube am 6. oder 8. Dezember hat er eingeladen nach Bonn und ich sollte da 10 Umweltbewegte zusammenbringen und dann offene Gespräche und dann auf einmal am Ende sagt er, so, jetzt müssen wir eine Pressekonferenz geben, ich habe sowas noch nie gemacht, saß neben ihm und dann sagt er am Ende, Sugo, Sie sind Professor, ich war Professor, jetzt werden Sie in der Politik gebraucht und Sie dürfen nicht mehr weiter da irgendwie was anderes machen, sondern so, und dann ging es Schlag auf Schlag und es sind einmalige Zeiten und wir haben sie genutzt. in diesem Zusammenspiel mit NGOs, mit Umweltverbänden und auch dem Bonner Umweltministerium. Und das war, da sind Freundschaften bis
heute. Ja, das Klaus Töpfer hat tatsächlich eine große Rolle gespielt. Er hat das ja schnell erkannt, was da für ein Potenzial aufstand. Er hat auch den Begriff über die Naturschätze in Ostdeutschland, in der DDR geprägt vom Tafelsilber der Deutschen Einheit. Er war übrigens auch derjenige, der eine kleine Insel schnell im Blick genommen hatte, nämlich die Insel Film bei Rügen, das Feriendomizil des Staatsrates. Und natürlich kann man sich vorstellen, wenn das nicht schnell gesichert worden wäre, wäre es sicherlich privatisiert worden. Aber Klaus Töpfer mit euch zusammen hat die Idee entwickelt, da eine internationale Naturschutzakademie entstehen zu lassen, die bis heute besteht und die der von dir eben beschriebene asoziale Hannes Knapp dann über viele Jahre Deutschland gezeigt hat und Deutschland ein Riesenrenommee geschaffen hat, auch in der internationalen Naturschutzarbeit.
Ja, also es war ganz spannend. Er sagt, wir brauchen eine Akademie. Und nun waren ja diese Privatbesitze und diese Ferienobjekte der Staatsführung auf einmal neu zu verteilen. Und da schickte er seinen parlamentarischen Staatssekretär Gröbel. Und der war ein Zögling von, ich glaube, Strauß und wusste, Geld anzuschaffen. Und dann will ich mit ihm hier im Sitz von Hornecker, von Egon Krenz und unter anderem eben dieses Feriendomizil. Und das war am Ende, und das war im März 1990. Die Seeadler kreisten, die Vögel, und er war so tief ergriffen, dass er sagte, das ist es. Und dann hatte ich den Gröbel im Bett vom Honecker schlafen lassen. Das stand ja alles nur für uns zur Verfügung. Und dann sagte er am nächsten Morgen, ich habe die Nacht nicht mehr geschlafen, dort in dem Bett zu liegen, und habe nachgedacht, wie schaffe ich es, jetzt Bundesfinanzminister zu überzeugen. Und es ist gelungen, also Sternstunden, Zufälle, Glücksfälle.
Da wir ja hier aus dem Bundesumweltministerium auch berichten, kann ich sagen, es war ja auch eine Phase, das hat auch Klaus Töpfer organisiert, dass Beamtinnen und Beamte aus dem Ministerium im West nach Berlin gekommen sind, nach Ostberlin gekommen sind und geholfen haben. Gelegentlich sehe ich dann in den Unterlagen, dass auch noch einige von denen immer noch bei uns arbeiten. Und das waren viele wichtige Erfahrungen, die wir dann auch wechselseitig gemacht haben. Es war ja nicht nur der Naturschutz, es war auch die Bewältigung der Altlasten, die ja in großem Maße auch in den industriellen Gebieten waren.
Ja, da war eben ein Mensch, den muss ich nennen, und das war eben ein Jurist im Bundesumweltministerium, und Klaus Töpfer. Es war so etwa Mitte April, Deutscher Naturschutztag Bad Reichenhall, und ich bin dann schon ausgeschieden, weil ich da nicht mehr so ganz passte in die neue Gruppierung, und da kam eben Müller-Helmbrecht und hatte die Abordnung also kurzfristig ins Ministerium Berlin, und wir begegneten uns, und es war ein ineinander in die Augen schauen, und er sagte, alles, was ihr wollt, geht nicht, da brauchen wir Jahre zu, aber ich bin so fasziniert, wir wollen es versuchen. Und er hat dann die rechtlichen, die ganzen Dinge geklärt, und zum Ende, also das war im August 90, im September war die letzte Ministerratssitzung, da sollte das ja durch. Und im August gab es drei Bundesministerium, die Bedenken hatten. Und das war das Bundesverteidigungsministerium, auch Minister Rühr, Bundesagrarministerium Kichler und noch Bundesverkehrsministerium. Die sagten, diese Großschutzgebiete würden dann bestimmte Interessen, die wir im gemeinsamen Deutschland haben, konterkarieren. Und dann aber in ungeheurem Einsatz Klaus Töpfer und auch Müller-Helmbrecht tatsächlich kurz vor dieser letzten Sitzung auch die Zustimmung dieser drei westdeutschen Bundesministerium, und dann konnte eben am 12. September dieser Beschluss, letzter Ministerrat der letzten DDR, und die Verordnungen dieser 4,5% des DDR-Territoriums waren es. Diese Verordnungen wurden dann am 1. Oktober als letzte Drucksache des Staatsverlags der DDR gedruckt, Und am 3. Oktober war die DDR zu Ende. Also diese Verordnung zu den Großschutzgebieten hatten 3 Tage eigentlich Gültigkeit. Dann kam der Einigungsvertrag, aber es war festgeschrieben, dass das übernommen wird.
Ja, das ist ja eine besondere Symbolik. Der letzte Beschluss der Volkskammer, die Sicherung des Naturerbes in der DDR und das eingebracht in ein gemeinsames Deutschland, das war ein riesengroßer Erfolg für euch. Und ich war ja damals beim NABU, du wurdest dann unser Vizepräsident. Und also ich habe das eigentlich so erlebt, ihr hattet ja einen unbändigen Glauben daran, dass das alles gelingen kann. Und das war für uns so neu. Wir im Westen, wir Naturschützer, kannten eigentlich immer nur, dass irgendwas nicht gelingt. Also es war ja in den Jahrzehnten in Westdeutschland so, dass der Naturschutz ganz häufig eben der zweite Sieger war, seine Anliegen nicht durchsetzen konnte. Und mit einem Mal dieser Erfolg, also ich weiß gar nicht, wie du das erlebt hast, ob du diese westdeutschen Naturschützer auch als so etwas frustriert erlebt hast. Wir haben euch jedenfalls als unglaublich positiv erlebt. Und ich glaube, das hat auch die Kultur ein Stück geändert.
Ja, aber ich wurde dann ins Bundesamt Naturschutz, ich glaube, das war im März, zum Professor Ernst eingeladen. Und er demotivierte und sagte, was Sie da wollen, geht gar nicht. Und ich war dann so enttäuscht. Und dann erlebte ich wieder gerade bei den NGOs diese Menschen, die an uns glaubten. Und dann war es möglich, obgleich es ein Wunder war. Ich darf vielleicht noch doch erwähnen, es war nicht nur eine Gruppe von Naturschützern. Der ökologische Zustand in der DDR, Verbot aller Umweltdaten, der Niedergang eben die Gewässer belastet, diese ganze Industriebelastung. Und es war im Februar 1990 schon möglich. Und das ist etwas, was jetzt fast untergegangen ist, aber mir wichtig ist zu nennen. Ich war ja für Landnutzung und Naturressourcen zuständig. Und es war möglich, die 14 bezirksgeleiteten VEW-Melioratiokombinate in jedem Bezirk 1 mit Tausenden von Menschen, die die Landschaft zu homogenisieren hat. Sie wurden geschlossen. Die Mehrheit des Volkes wollte das nicht mehr. Die agrochemischen Zentren, in jedem Bezirk ein agrochemisches Zentrum mit einer Fliegerstaffel, die von oben her aus der Luft düngten, zum Teil auch das Getreide säten. Die wurden genauso geschlossen. Und für mich besonders beeindruckend, die großen, etwa fast 50 Betriebe, Kombinate, industrielle Mast, wo zu Dumpingpreisen Puten und Schweine dann nach Westdeutschland bis nach Italien gehen. So, das alles, diese Fehlentwicklung mit der Degradierung der Böden, der Gewässer, wurden im Februar, März geschlossen. Ich hatte Wahnsinnsveranstaltungen mit zu gestalten. Es war Volkesmille. Tausende von Menschen wurden arbeitslos. Und dann hatten wir am 2. April Ökolöwe eine Veranstaltung in Leipzig, wo dann Biedenkopf, der damals noch nicht Ministerpräsident in Sachsen war, neben mir saß. Und ich berichtete voller Freude, dass diese Fehlentwicklung des Umgangs, dieser Degradierung der Landschaft und der Tiere, dass das jetzt zu Ende ist. Und da schaut er mich an und sagt, Herr Suko, waren Sie schon in Westdeutschland? Ich dachte, nein, dann fahren Sie nach Kloppenburg. Das ist ein Scheinerfolg, denn wir produzieren weiter. Ihr wart für uns Konkurrenz und deshalb war das politisch gewollt. Und ich war glücklich und dachte, wir kriegen jetzt eine ökologische Republik.
Und das ist ja dann auch das Thema, also Melioration, das Wasser aus der Landschaft herauszunehmen mit den ganzen riesengroßen Schäden, die das anrichtet. Das bringt uns ja auch zur Frage der Landnutzung, der Landwirtschaft. Ich weiß, das war, hast du ja auch beschrieben, neben den Fragen der Schutzgebiete eigentlich dein Anliegen. Wie kriegen wir das eigentlich in Einklang? Wenn du jetzt zurückguckst, 30 Jahre in diesem gemeinsamen Deutschland, was denkst du da?
Ja, es ist, oder die Großschutzgebiete, insbesondere die Biosphärenreservate waren ja als Modelllandschaften gedacht, um ökologisch und sozial verantwortlich Innennutzung zu betreiben. Und ich muss und darf sagen, die Nationalparke waren die eine Seite, Naturentwicklung, das war gut vermittelbar, Staatssachgebiete, aber die Landnutzung umzubauen, weg von dieser Vergiftung, weg von diesen Entwässerungen, das war die größere Herausforderung. Und heute, nach 30 Jahren, sehe ich, dass diese Biosphärenreservate, wir hatten damals 2 schon in der DDR, dann insgesamt 6 weit größere dann schaffen können. Und dann ging diese Idee so von den Umweltverbänden mitgetragen, aber auch von Kommunen, von Bürgermeistern, eben in Windeseile über die Grenze und die Rhön, wo wir einen im Osten Biosphärenreservat schufen, Thüringer Rhön, war dann Bürger bewegte, wir wollen die Rhön als eine Landschaft und die ganze Rhön muss ein Biosphärenreservat werden. Und das schon nach gut einem Jahr Wiedervereinigung kam die Rhön und Bayern hatte damals am Beginn noch den kleinsten Anteil, hat noch etwas Sorge. Heute hat Bayern den größten, sie haben nachgebessert. Das ganze Elbtal bis auf Sachsen, Sachsen schloss ich aus. Sachsen war anfangs schwierig im Umgang mit ihrem Kapitalschutz Natur. Aber alle anderen bis Schleswig-Holstein sind diese großen Biosphärenflusslandschaft Elbe. Und jetzt vor einer Woche war ich beim neuen Minister in Sachsen. 30 Jahre Nationalparkprogramm, der Nationalpark Sächsische Schweiz sicher herausgehoben, völlig überfordert. Alles will dorthin und da sagte ich, ihr braucht mehr Großschutzgebiete, dann verteilt sich das. Und was sagt der Minister? Ja, die Grenze des Biosphärenreservats Flusslandschaft Elbe darf nicht in Sachsen-Anhalt das Ende finden. Es steht sogar in unseren Koalitionsvereinbarungen die ganze Elbe. Und das sind dann noch späte Einsichten, wo ich mich sehr, sehr drüber freue.
Ja, vieles hat sich positiv auch tatsächlich bei den Schutzgebieten seither entwickelt. Wir haben auch es geschafft, viele Flächen von Truppenübungsplätzen beispielsweise ins nationale Naturerbe zu überführen, das grüne Band weitestgehend zu sichern. Da sind wir auch nach wie vor gemeinsam mit den Bundesländern dran. Michael, am Ende unseres Gesprächs, als ich dich kennenlernte, warst du in staatlicher Verantwortung der noch DDR stellvertretende Minister. Ich habe damals wahnsinnig viel in kurzer Zeit von dir gelernt. Jetzt bin ich hier im Umweltministerium, trage Verantwortung für die Naturschutzpolitik. Wenn du sagst, Jochen, darauf musst du achten, das müsst ihr noch hinkriegen. Was ist das? Was rätst du mir? Was sollen wir noch auf den Weg bringen?
Danke für diese Frage. Also nichts bleibt, wie es war. Jetzt, glaube ich, ist der Klimawandel oder die Klimakrise, die schon begonnen hat, über allem stehend. Und dann gibt es noch Zeichen, dass die Natur der Stärkere ist. Corona kam und der Borkenkäfer hat nun auf einmal diesen Wahnsinn der Fichtenforsten im Tiefland ein Ende gesetzt. Das sind also Dinge, die Natur kennt keine Belohnung, die Natur kennt keine Strafen, die Natur kennt nur Konsequenzen. Dieser Satz ist mir ganz wichtig und deshalb müssen wir eben begreifen, die Natur ist das Größere. Wir haben uns einzuordnen in dieses ökologisch gebaute Haus Erde und das ist für mich jetzt der große Ansatz, Ökologisierung und dazu gehört den Umbau der Landwirtschaft. Und da sehe ich gewaltige Herausforderungen, aber zunehmend, und da spielt Friday for Future eine große Rolle, für mich sehr viel Hoffnung, wieder mutgebend und auch immer mehr Gruppen in der Bevölkerung, die sagen, wir wollen eben mit unserer Landschaft verantwortungsvoll. Und der Bauer, das ist so ein Kernsatz, den ich sage, der unter seinem Acker ein trinkfähiges Grundwasser produziert, der verdient volle Subventionierung und der, der nur ökologische und soziale Schäden verursacht, darf nicht mehr subventioniert werden.
Lieber Michel, Professor Michael Sokko, das war mein erster Gesprächspartner in der neuen Podcast-Serie aus der Arbeit des BMU. Freue mich ganz besonders, dass gerade wir als erstes diese Serie eröffnen konnten. Danke herzlich für diesen, auch für mich nochmal wieder interessanten Rückblick. Hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das auch gesehen haben und verabschiede mich bis zum nächsten Mal mit einer neuen Ausgabe.
Danke.